Kapitel 11 – Engel von der Zeit Davids bis zur babylonischen Gefangenschaft. Davids Regentschaft. Die Bundeslade blieb im Hause Abinadabs, bis David zum König ausgerufen wurde. Er versammelte 30.000 ausgewählte Männer um sich und machte sich mit ihnen auf den Weg, um die Lade Gottes zu holen. Sie setzten die Bundeslade auf einen neuen Wagen und brachten sie aus dem Hause Abinadabs fort. USA und Achsch, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. David und ganz Israel tanzten vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff USA zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über USA, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. USA war ärgerlich über die Ochsen, und er bewies einen Mangel an Vertrauen in Gott, so, als sei es nicht möglich, dass der, der die Lade aus dem Philisterland heraufgeführt hatte, jetzt auf sie aufpassen konnte. Die Engel, die die Bundeslade begleiteten, streckten USA nieder, weil er so vermessen war, seine Hand in Ungeduld an die Lade Gottes zu legen. Zur Vorbereitung weiterer Eroberungen beschloss David, alle Männer, die im geeigneten Alter standen, zum Wehrdienst einzuziehen. Das machte eine Volkszählung nötig. Der eigentliche Antrieb dazu waren aber Stolz und Ehrgeiz. Jetzt würde sich zeigen, wie schwach das Reich bei Davids Thronbesteigung gewesen und wie stark und wohlhabend es unter seiner Regierung geworden war. Dies musste das ohnehin schon große Selbstvertrauen des Königs und seines Volkes noch steigern. Der Zweck des Unternehmens stand ganz und gar im Widerspruch zur Theokratie. Selbst Joab, der nicht gerade als vorsichtig galt, erhob folgende Einwendungen: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Am nächsten Morgen überbrachte der Prophet Gad David eine Botschaft: So spricht der Herr, erwähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, sprach der Prophet, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Der König antwortete: Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Die Folge war eine schnelle Zerstörung. 70.000 wurden durch die Pest vernichtet. David und die Ältesten Israels demütigten sich zutiefst vor dem Herrn und trauerten. Als der Engel des Herrn auf dem Weg nach Jerusalem war, um die Stadt zu vernichten, gebot ihm der Herr, sein Zerstörungswerk zu beenden. Der Engel, der mit einer Rüstung gekleidet war, wie im Krieg, hielt ein Schwert in der Hand und streckte es aus über Jerusalem. Dies wurde David und den Männern, die bei ihm waren, geoffenbart. David hat furchtbare Angst und er schreit in seiner Not und in seinem Mitleid mit Israel. Er bittet Gott, die Schafe zu retten. Und voll Verzweiflung bekennt er: Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat, diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk. Vor den Toren Jerusalems hielt der Würgeengel inne. Er verweilte auf dem Berge Moria, auf der Tenne Ornans, des Jebusiters. Auf Geheiß des Propheten stieg David hinauf, baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel auf den Altar mit dem Opfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig, und die Plage wich von dem Volk Israel. Der Platz, auf dem der Altar errichtet wurde, sollte fortan als heiliger Boden betrachtet werden. Ornan bot ihn dem König als Geschenk an, doch dieser lehnte ab, nicht doch. Sondern für den vollen Preis will ich's kaufen, denn ich will nicht, was dein ist, für den Herrn nehmen und will's nicht umsonst zum Brandopfer haben. So gab David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot. Dieser Ort war an sich schon merkwürdig. Hier hatte Abraham seinen Altar errichtet, um seinen Sohn darauf zu opfern. Nun wurde er durch diese große Befreiung erneut geweiht. Später wählte Salomo ihn als Grundstück zum Tempelbau. Vom Beginn seiner Regierung an hatte der Tempelbau zu Davids Lieblingsplänen gehört. War es ihm auch nicht vergönnt, dieses Vorhaben auszuführen, plante er doch nicht weniger eifrig und sorgfältig bei der Vorbereitung mit. Durch seinen Engel gab Gott David Anweisungen und Pläne bezüglich des Hauses, das Salomo ihm erbauen sollte. Ein Engel war beauftragt, neben David zu stehen, während er die wichtigen Anweisungen, bezüglich des Tempelbaus, für Salomo niederschrieb. Salomo. Die Herzen der Menschen waren Salomo ebenso zugetan, wie sie es bei David waren, und sie gehorchten ihm in allen Dingen. Während der Nacht sandte der Herr einen Engel zu Salomo, um ihn durch einen Traum zu unterweisen. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt sei. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? Zusätzlich zu den Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade ließ Salomo zwei weitere Engel anfertigen, die größer waren und rechts und links an jedem Ende der Lade aufgestellt wurden. Sie sollten die Engel symbolisieren, die immer anwesend waren, um das Gesetz Gottes zu bewahren. Es ist fast unmöglich, die Herrlichkeit dieses Tempels zu beschreiben. Dort wurde die Bundeslade, wie in der Stiftshütte in der Wüste, mit einer ehrfürchtigen, feierlichen Handlung unter den Flügeln der beiden großen Cherubim aufgestellt, die am Boden standen. Elia. Nachdem Elia das erste Mal bei Ahab war, um ihm das Strafgericht Gottes, zu dem es wegen seiner und des Volkes Abtrünnigkeit kommen sollte, anzukündigen, lenkte Gott seinen Weg aus Isebels Machtbereich an einen sicheren Ort am Bach Kidron. Dort ehrte er Elia dadurch, dass er ihn morgens und abends durch Engel mit Nahrung versorgen ließ. Als dann der Bach austrocknete, sandte er ihn zu einer Witwe in Zarpat und wirkte dort ein Wunder, durch das die Familie dieser Witwe und Elia ständig mit Nahrung versorgt waren. König Ahab, den falschen Propheten und dem ringsum versammelten Israel trat Elia als einziger gegenüber, der zur Rechtfertigung der Ehre des Herrn erschienen war. Er, dem das ganze Land die Schuld an all dem schweren Leid zuschrieb, stand anscheinend schutzlos vor dem Herrscher Israels, den Propheten Baals, den Kriegsleuten sowie tausenden Menschen. Doch Elia war nicht allein. Über ihm und um ihn her scharten sich himmlische Heerscharen, Engel von überlegener Stärke, die ihn beschirmten. Im hellen Tageslicht steht Elia schutzlos, umgeben von tausenden von Soldaten und Baalspriestern, scheinbar alleine da, aber er ist nicht allein. Er ist umgeben von einem mächtigen Heer des Himmels. Starke Engel sind vom Himmel gekommen, um diesen treuen und gerechten Propheten zu beschützen. Mit mächtiger, befehlender Stimme ruft Elia, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist's aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Während Israel auf dem Berg Karmel noch zweifelte und zögerte, brach Elias Stimme abermals das Schweigen, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 150 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Satan, der wie ein Blitz vom Himmel gefallen war, wäre natürlich gerne diesen Menschen, die er beherrschte und betrogen hatte und die ihm völlig untertan waren und ihm dienten, zu Hilfe gekommen. Bereitwillig hätte er mit einem Blitz ihr Opfer entzündet, aber Gott hatte Satan Grenzen gesetzt. Seine Macht war beschnitten, und er hatte nicht die Möglichkeit, auch nur einen Funken an dem Altar Baals zu entzünden. Verließ Gott Elia in der Stunde seiner Trübsal? Keineswegs. Auch als Elia sich von Gott und Menschen verlassen fühlte, liebte Gott seinen Diener nicht weniger als an dem Tage, da auf sein Gebet hin Feuer vom Himmel fiel und die Spitze des Berges erleuchtete. Jetzt wurde Elia durch eine sanfte Berührung und eine freundliche Stimme aus seinem Schlaf geweckt. Erschreckt richtete er sich auf, bereit zu fliehen, denn er fürchtete, der Feind habe ihn entdeckt. Doch das mitleidsvolle Antlitz, das sich über ihn beugte, war nicht das Antlitz eines Feindes, sondern das eines Freundes. Gott hatte einen Engel vom Himmel mit Nahrung zu seinem Diener gesandt. Steh auf und iss, sprach der Engel. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Nachdem Elia den für ihn zubereiteten Imbiss zu sich genommen hatte, schlief er wieder ein. Ein zweites Mal kam der Engel zu dem erschöpften Mann, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und vermochte durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu gehen, wo er in einer Höhle Zuflucht fand. In der Wüste, einsam und entmutigt, hatte Elia erklärt, dass er des Lebens überdrüssig sei, und darum gebeten, dass er sterben dürfe. Aber der Herr in seiner Barmherzigkeit hatte ihn nicht beim Wort genommen. Es wartete noch eine große Aufgabe auf Elia, und nachdem diese Aufgabe erfüllt war, sollte er nicht entmutigt und vereinsamt sterben. Es war ihm nicht bestimmt, zugrunde zu gehen, sondern mit Gottes Engeln zu dessen Herrlichkeit aufzufahren. Gott sprach mit Elia durch einen mächtigen Engel, was machst du hier, Elia? Mit Bitterkeit in der Seele jammerte Elia, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Engel forderte ihn auf, die Höhle, in der er sich versteckt hatte, zu verlassen und am Berg vor den Herrn zu treten und auf sein Wort zu hören. Und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Da beruhigte sich Elia, seine Niedergeschlagenheit verflog, denn jetzt begriff er, dass er sich immer auf Gott verlassen konnte in ruhigem Vertrauen darauf, dass er in Zeiten der Not immer für ihn da sein würde. Als Elia im Begriff stand, Elisa zu verlassen, sagte er zu ihm, »Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde.« Elisa sprach, »Dass mir werde ein Teil zufällig von deinem Geiste.« Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser, das teilte sich auf beide Seiten, dass die beiden trocken hindurchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, »Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde.« Elisa sprach, »Dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste.« Er sprach, »Du hast um ein hartes gebeten.« Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israel und seine Reiter. Elisa. Im zweiten Buch der Könige können wir lesen, dass heilige Engel den Auftrag hatten, die auserwählten Diener des Herrn zu behüten. Der Prophet Elisa war in Dothan, und dorthin sandte der König von Syrien Pferde und Wagen und ein großes Heer, um ihn holen zu lassen. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach der Diener zu ihm, »O weh, mein Herr! Was sollen wir tun?« Atlantic Union Gleaner, 20. August 1902. »Fürchte dich nicht«, gab der Prophet zur Antwort, »denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind.« Damit sich der Diener aber selbst überzeugen konnte, betete Elisa und sprach, »Herr, öffne ihm die Augen«, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Zwischen dem Diener Gottes und dem feindlichen Heer standen die himmlischen Heerscharen in einem Kreis. Sie waren mit großer Macht vom Himmel her abgekommen, weder um zu verderben, noch um eine Huldigung zu fordern, sondern um sich rings um die schwachen und hilflosen Diener des Herrn zu scharen. Elisa war es nicht beschieden, seinem Meister im feurigen Wagen zu folgen. Über ihn ließ der Herr eine langwierige Krankheit kommen. Doch während der langen Stunden menschlicher Schwäche und menschlichen Leidens verließ er sich gläubig auf Gottes Verheißungen und blickte stets auf die ihn umgebenden himmlischen Boten des Trostes und des Friedens. Wie er einst auf den Höhen von Dothan die himmlischen Heerscharen, die feurigen Wagen Israels und ihre Reiter gesehen hatte, so war er sich auch jetzt der Nähe mitfühlender Engel bewusst und fühlte sich dadurch gestärkt. Jesaja. In Jesajas Tagen rief selbst Götzendienst kein Befremden mehr hervor. Frevelhafte Gewohnheiten waren unter allen Bevölkerungsschichten so weit verbreitet, dass die wenigen, die Gott die Treue hielten, oft versucht waren, den Mut zu verlieren und sich der Enttäuschung und Verzweiflung auszuliefern. Solche Gedanken bedrängten Jesaja, als er im Säulengang des Tempels stand. Plötzlich schien es ihm, als würden das Tor und der innere Vorhang des Tempels emporgehoben oder entfernt, so dass er in das Allerheiligste, in das selbst er als Prophet seinen Fuß nicht setzen durfte, hineinschauen konnte. Vor sich sah er in einer Vision den Herrn, der auf einem hohen und erhabenen Throne saß, während der Saum seiner Herrlichkeit den Tempel füllte. Auf jeder Seite des Thrones schwebten Seraphim. Ihre Gesichter verhüllten sie in Anbetung, während sie vor ihrem Schöpfer dienten und sich in dem feierlichen Gebet vereinigten, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth«, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das riefen sie, bis die Säulen, die Pfeiler und das Zedernholztor von dem Schall zu erzittern schienen und das Haus von ihrem Lobpreis erfüllt wurde. Eine unbeschreibliche Herrlichkeit umgab die Gestalt auf dem Thron, und seine Begleiter füllten den Tempel. Auf jeder Seite des Gnadenthrons befanden sich Cherubim, die dort als Ehrengarde für den großen König postiert waren, und sie waren mit Licht bekleidet und widerstrahlten die Herrlichkeit Gottes, in dessen Gegenwart sie sich befanden. Und als sie voll Hingabe und Ernst ihre Loblieder sangen, erzitterten die Säulen des Tores wie bei einem Erdbeben. Diese heiligen Wesen sangen das Lob Gottes mit Lippen, die nie durch Sünde verunreinigt waren. Der Unterschied zwischen dem schwachen Lob Gottes, das Jesaja gewöhnt war, und dem inbrünstigen Lob der Seraphim erstaunte und beschämte den Propheten. Für einen Augenblick war es ihm gewährt, den vollkommen reinen Charakter und die Größe Gottes zu erleben und zu erkennen. Während er dem Gesang der Engel zuhörte, als sie ausriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit, sah er in einer Vision die Herrlichkeit Gottes, seine unendliche Macht und die unübertreffliche Majestät des Herrn, und das hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in seiner Seele. In den Strahlen dieses unvergleichlichen Lichtes, das ihm so viel von Gottes Wesen offenbarte, wie er ertragen konnte, sah er seine eigene innere Beschmutzung mit solcher Klarheit, dass ihm jedes Wort, das er aussprach, unrein erschien. Die Seraphim hielten sich in der Gegenwart Jesu auf, aber sie bedeckten ihre Gesichter und ihre Füße mit ihren Flügeln. Sie sahen die Schönheit des Königs und bedeckten sich selbst. Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, war er seelisch niedergeschmettert. Aufgrund seiner Vision, die er aus Gnaden erfahren durfte, fühlte er sich völlig wertlos. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit Menschenherzen ausleuchtet, werden die Auswirkungen immer so sein. Je mehr die Herrlichkeit Christi in einem Menschenleben offenbar wird, desto weniger wird dieser Mensch sich selbst verherrlichen, denn dann werden die versteckten Belastungen seiner Seele erkennbar und alle Selbstverherrlichung wird verschwinden. Das Ich wird begraben und Christus wird leben. Dieser Anblick bot sich Jesaja, als er zum Prophetenamt berufen wurde. Er ließ sich aber nicht entmutigen, denn noch immer klang das Lied der Engel, die den Thron Gottes umgaben, in seinen Ohren: Alle Lande sind seiner Ehre voll. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt, dass er die herrlichen Siege der Gemeinde Gottes schauen durfte. Das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie das Wasser das Meer bedeckt. Hesekiel. An den Ufern des Flusses Kebar schaute Hesekiel einen Wirbelsturm, der vom Norden zu kommen schien, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Mehrere Räder, die jedes mitten durch das andere ging, wurden von vier Lebewesen bewegt. Hoch über diesen sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. Die Räder waren so kompliziert angeordnet, dass es auf den ersten Blick aussah, als seien sie durcheinander geraten. Doch sie bewegten sich in vollkommener Harmonie. Himmlische Wesen, unterstützt und geleitet durch die Hand unter den Flügeln der Cherubim, trieben die Räder an. Über ihnen, auf dem saphirnen Thron, saß der Ewige, und um den Thron spannte sich ein Regenbogen, das Zeichen der göttlichen Gnade. Wie das räderähnliche Gewirr von der Hand unter den Cherubimflügeln gelenkt wurde, so untersteht auch das verworrene Spiel menschlichen Geschehens der göttlichen Herrschaft. Inmitten des Streites und Aufruhrs der Völker lenkt der Herr, der über den Cherubim thront, die Geschehnisse auf dieser Erde.